Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Dass es kein Spaziergang werden würde für die Grünen, das war klar von Anfang an, als sie sich mit SPD und FDP zusammentaten und die erste Ampelkoalition auf Bundesebene schmiedeten. Pandemie und Krieg haben eine Weile überdeckt, wie weit die ungleichen Partner auseinanderliegen. Doch jetzt wird immer mehr offenbar, dass diese Regierung sich in einigen wichtigen Fragen, gerade in der Klimapolitik, schwer tut, große Schritte zu gehen. Zuletzt bekamen die Grünen aus den eigenen Koalitionsreihen so viel Widerspruch, dass dem grünen Wirtschaftsminister heute auf der Fraktionsklausur in Weimar beinahe die Hutschnur riss. Iris Seyram.
Ausgestreckte Hände, den Blick in die Sonne. Gemeinsam stärker wollen sie sein. Doch die Grünen stehen gerade im Moment häufig allein da. Viel haben sie sich vorgenommen, auch heute.
Wir sprechen beispielsweise darüber, dass der Kohleausstieg auch im Osten auf das Jahr 2030 vorgezogen werden muss. Wir wollen das aber gemeinsam machen mit der Region. Gemeinsam mit den Menschen, gemeinsam mit den Beschäftigten. Und wir sind davon überzeugt, dass wir genau mit dieser Entscheidung Sicherheit und Perspektiven bieten.
Doch schon im Vorfeld der Klausur war das Echo für diesen Plan ernüchternd. Verheerend nennt etwa die FAZ den grünen Basta-Plan. Ähnlich die Ostländerchefs der betroffenen Bundesländer, wenngleich etwas diplomatischer.
Die Ausstiegspläne, die höre ich ja jeden Tag. Wir haben Ausstiegspläne bei Atom, wir haben Ausstiegspläne bei der Kohle. Was mich viel mehr interessiert, ist die Frage, wo kommt der Strom her? Und das schon in den kommenden Jahren. Wir dürfen nicht den Ast absägen, auf dem wir momentan sitzen. Ich kenne kein Konzept zur Energieversorgung, weder für die kommenden Jahre. Und ich kenne erst recht kein Konzept, wie Energieversorgung in Deutschland eine bezahlbare Energieversorgung sein soll.
Wir haben ein ganz eindeutiges Gesetz, was festlegt, dass bis 2038 der Kohleausstieg zu erfolgen hat. Und alles, was früher stattfindet, ist nach unserem Dafürhalten unrealistisch. Eine Transformation reicht und jetzt ist der Westen dran.
Auf ihrer Klausur wollten sie auch mit dem ostdeutschen Energieversorger LEAG reden. Doch der wollte nicht. Die Grünen bleiben unter sich. Auch die schlechten Schlagzeilen wegen des Verbots neuer Öl- und Gasheizungen ab 2024 bekommen sie seit Wochen nicht eingefangen.
Wir brauchen konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz. Und die werden wir unterlegen mit sozialer Abfederung. Es geht nicht mit der Brechstange, das weiß jede und jeder. Und das tut diese Ampelkoalition auch nicht.
Was die Ampel auch nicht tut, die grünen Pläne unterstützen. Der Wirtschaftsminister wirkt genervt.
Es kann aber nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt.
Vor allem die FDP könnte sich angesprochen fühlen.
Also das Ziel ist nicht gegenseitig sich auflaufen zu lassen, das Ziel ist gemeinsam was zu erreichen. Deswegen sollte man, glaube ich, nicht Verbote aussprechen. Das verunsichert Menschen und wird am Ende auch nicht den Klimaschutz retten, sondern das Ziel ist, Klimaneutralität in Deutschland zu erreichen in den kommenden Jahrzehnten. Und dazu zählen viele Technologien, nicht nur die Wärmepumpe, sondern auch beispielsweise Gasheizung, die mit Wasserstoff betrieben werden können.
Das könnte bedeuten, dass nur Öl, nicht aber Gasheizungen verboten werden. Vielleicht ein Kompromiss.
Und aus Weimar ist uns jetzt der Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck zugeschaltet. Guten Abend, Herr Habeck.
Frau Miosga, guten Abend.
So genervt und empört wie heute haben wir Sie selten erlebt. Wer oder was ist es denn genau, der Sie so auf die Palme bringt?
Nein, gar nicht. Wir haben eine Klausur und wir haben wichtige Themen zu bewältigen und man kann ja jetzt nicht behaupten, dass im Moment die Dinge zügig abgearbeitet werden, obwohl sie meiner Ansicht nach entscheidungsreif sind und fertig sind. Und ich möchte es so formulieren, wir haben einen Auftrag für die Menschen, für Deutschland, was zu leisten. Und im Moment kommen wir dem nicht ausreichend gut noch nach. Und das ist aber der Sinn von Regierung, dass man dem nachkommt. Und ich hoffe, dass wir jetzt in dieser Woche viele Knoten lösen und viele Blockaden überwinden können. Und dann wieder richtig eine gute Leistungsbilanz bekommen. Aber im Moment ist das sicherlich nicht der Fall.
Derlei Knoten gibt es genug. Die Freien Demokraten sagen genauso wie etliche Ministerpräsidenten der SPD, Ihr Gesetzentwurf zu den Gas- und Ölheizungen sei unausgegoren und in dieser Form unrealistisch. Theoriegebilde ist so ein Wort zum Beispiel der FDP. Müssen Sie den Leuten, die sich nächstes Jahr eine neue Heizung anschaffen wollen oder müssen Sie denen nicht sagen, wie sie das bezahlen sollen und wie viel der Staat dazu gibt? Und zwar ganz konkret.
Ja, absolut. Und das können wir auch gleich schon mal jedenfalls umreißen. Aber erst einmal möchte ich den Hintergrund von diesem Gesetzentwurf noch einmal erläutern. Gestern hat der Weltklimarat seine Prognose noch einmal verschärft. Die Zeit läuft uns davon. Im letzten Jahr hat diese Koalition alle, die FDP, Christian Lindner, die SPD, Olaf Scholz und die Grünen, beschlossen, zum Jahreswechsel sollen neue Heizungen mit erneuerbarer Energie zu 65% betrieben werden. Das ist also ein gemeinsamer Beschluss. Es ist ein gemeinsamer Gesetzentwurf der Kollegin Geiwitz und mir, der diesen Beschluss umsetzt. Und es ist ein guter Beschluss gewesen, denn nicht nur mit Blick auf die galoppierende Erderwärmung, sondern auch mit Blick auf das, was wir uns im letzten Jahr alle geschworen haben, nämlich Energiesicherheit umzusetzen, also unabhängiger zu werden von fossilen Energien, die ja alle importiert werden, ist es weise, dass Deutschland sich dort auf den Weg macht. Also die politische Vergesslichkeit kann ja nicht so groß sein, dass nur wenige Wochen, nachdem der Winter vorbei ist und eine schwere Energiekrise abgewendet wurde durch durchaus radikale Maßnahmen, man wieder in die alte Bequemlichkeit zurückfällt und so tut, als ob das letzte Jahr gar nicht stattgefunden hat. Das ist der Hintergrund. Und es ist ein richtiger Hintergrund, weil er eigentlich sagt, Deutschland kann, wenn es will, wir können gute Dinge vollbringen. So, und wenn Sie mögen, rede ich weiter und erzähle ein bisschen, wie es finanziert wird, wie die Übergangsfristen sind.
Jetzt muss ich Sie unterbrechen, weil so viel Zeit haben wir hier nicht in dieser
Sendung.
Ja, das
habe ich schon gewusst.
Diese Vereinbarung, auf die Sie sich geeinigt haben, da geht es um den 01.01.24 und in der Vereinbarung in dieser Koalition heißt es möglichst zum 01.01.24. Wenn Sie aber zu diesem Zeitpunkt weder konkret sagen können, mit welchen Summen Sie den Leuten unter die Arme greifen, noch können Sie sagen, ob es überhaupt genug Wärmepumpen gibt, noch können Sie sagen, ob es genug Handwerker gibt, die diese einbauen würden, wäre es nicht sinnvoll, Herr Habeck, zu sagen, diese Frist 01.01.24 doch noch mal nach hinten zu verschieben?
Also auf alle Ihre Fragen gibt es Antworten. Ich kann es ja jetzt schon einmal skizzieren. Wo kommt das Geld her? Es gibt einen Klima- und Transformationsfonds, der dafür Mittel bereitstellt. Es müsste ein bisschen umgeschichtet werden, weil es jetzt ja höhere Ausgaben sind, aber das Geld steht bereit. Wir fördern heute schon Wärmepumpen mit ungefähr 40% Zuschuss. Also knapp die Hälfte ist heute schon in der Förderung. Das ist noch nicht sozial ausbalanciert, also müsste es noch mehr werden für diejenigen, die sich heute keine Wärmepumpen kaufen wollen. Wie man es genau macht, ohne die Preise dauerhaft nach oben zu bringen, das wird man sehen. Wir haben mit und auch zeitnah vorstellen. Nur würde ich das gerne mit den Kollegen möglichst besprochen haben, beziehungsweise das sauber berechnet haben, was es denn kostet. Denn die nächste Frage ist dann ja, wie viel Geld ist dafür aufzubringen. Mhm. Dann haben wir mit den Herstellern gesprochen und sie haben zugesagt, ab nächstem Jahr 500.000 Wärmepumpen zu produzieren. Und es sieht sehr, sehr gut aus. Sie bauen neue Fabriken. Also das heißt, der Hochlauf ist ebenfalls organisiert. Ja, wir haben einen Engpass bei Handwerkern, das haben alle. Das gilt aber auch für die Gaskessel. Und insofern sind alle die Fragen zu beantworten, indem man entsprechende Übergangsfristen macht. Härtefallregeln macht, indem man Übergangslösungen möglich macht. Das ist alles jetzt schon im Gesetzentwurf mit bedacht. Wenn darauf hingewiesen wird, dass man noch ein Jahr mehr braucht oder mehr, also für die Übergangsfristen mehr braucht, dann kann man darüber reden. Also das ist nicht das Problem, aber die Wirkung des Gesetzes sollte jetzt nicht weiter verschoben werden, weil es ja nicht besser wird. Wir haben dann im Jahr 25 die Bundestagswahl. Das wäre schon sehr gutgläubig, wenn man sagt, in so einem Wahljahr würde man dieses Gesetz machen. In Wahrheit geht es darum, es nicht zu tun.
Okay.
Und das wäre wirklich falsch.
Herr Habeck, Selbstkritik höre ich da gar nicht raus, oder? Dass Sie in der Kommunikation Fehler gemacht haben, dass die Leute das Gefühl haben, nicht mitgenommen zu werden.
Ja, es ist ein Fehler gemacht worden, aber in diesem Fall es ist so gewesen, wir haben eine Frühkoordinierung in der Regierung. Das heißt, nur wenige Leute kriegen die Gesetzentwürfe, dass man drauf guckt und sagt, hört mal zu, da haben wir noch Gesprächsbedarf, das könnt ihr nicht in die Ressortabstimmung geben. Also ein ganz frühes Frühwarnsystem, das machen wir mit all den Gesetzentwürfen. Da ist noch nie etwas durchgestochen worden oder rausgekommen. Hier ist der Gesetzentwurf an die Bild-Zeitung, und ich muss also unterstellen, bewusst geleakt worden, um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden. Und insofern sind die Gespräche, wie finanzieren wir es genau, eine abgestimmte Ressortvorlage, eine Einigung möglicherweise mit den Koalitionspartnern, zerstört worden. Wahrscheinlich mit Absicht zerstört worden, des billigen taktischen Vorteils wegen. Deswegen bin ich natürlich ein bisschen, sowas passiert ja nicht aus Versehen, ein bisschen alarmiert, ob überhaupt Einigungswille da ist. Denn das war schlecht. Das hat dem Vorhaben geschadet, das hat der Debatte geschadet, es hat dem Vertrauen in die Regierung geschadet. Und eine Regierung, die das Vertrauen verspielt, hat natürlich ihr größtes Pfund verloren. Das heißt, wer Transparenz so interpretiert, dass er andere Leute anschwärzt, zerstört wahrscheinlich mit gutem, also mit Bewusstsein das Vertrauen in die Regierung. Das ist in diesem Fall passiert.
Am Sonntag ist Koalitionsausschuss. Bekommen Sie da das Vertrauen, das zerstörte Vertrauen untereinander wieder gekittet?
Davon gehe ich aus. Darauf arbeiten wir hin. Das Miteinander im Kabinett ist tadellos. Mit den Kolleginnen und Kollegen gibt es, und ich glaube auch untereinander insgesamt, ein gutes Einvernehmen. Wir können die Dinge ruhig und quasi ganz normal bereden. Aber wir kriegen sie halt nicht über die politische Ziellinie gebracht, weil dann immer wieder geschaut wird, wie ist der mediale Echoraum, was macht mein nächster Parteitag, wo sind die nächsten Landtagswahlen. Aber eine Regierung ist ja nicht dem Parteitag oder den nächsten Landtagswahlen verpflichtet, sondern dem Land. Also wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren und uns nochmal klar machen, welches Privileg es ist, in dieser Regierung zu sein. Klar zu machen, dass auch Klimaschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, dass es da keine Arbeitsteilung geben kann, dass einige quasi abgeschoben werden, diese Aufgabe zu erledigen und andere es nicht tun. Und wenn das allen klar wird, dann kriegen wir auch eine gute Lösung hin. Und dann werden Sie sehen, dass wir in den nächsten Wochen reihenweise Gesetze verabschieden, weil die ja alle schon geschrieben sind und quasi beschlussreif und fertig.
Können wir sehr gespannt sein, weil ja alle Parteien in dieser Koalition auf sich und auf Parteitage und auf Wahlen schauen. Und das, da kann man die Grünen ja nicht ausschließen. Haben Sie den Glauben, dass Sie...
Nein, das war auch kein Vorwurf, das ist eine strukturelle Beschreibung.
Aber meine Frage ist, Herr Habeck, haben Sie den Glauben, dass Sie in dieser Koalition wirklich beim Klimaschutz noch was erreichen?
Also wir haben sehr viel erreicht, ne? Und das ist ja in der gleichen Koalition gewesen. Ich muss sogar sagen, nur in dieser Koalition war es möglich, ohne jetzt nachtreten zu wollen, dass wir so einen Aufholbedarf haben, dass weder der Netzausbau noch die erneuerbaren Energien nach vorne gebracht wurden, obwohl wir ja wussten, die alte Regierung, die große Koalition hat ja entschieden, wir steigen aus der Atomkraft aus und wir steigen aus der Kohle aus und hat nichts geleistet, um auch in irgendwas einzusteigen. Die alte Koalition hat gesagt, Deutschland ist 2045 klimaneutral. Das hat die Regierung Merkel entschieden. Das ist von heute an gesprochen in 22 Jahren. Eine neue Heizung läuft in der Regel 30, 35, vielleicht 40 Jahre. Jetzt muss man ja nur ein bisschen rechnen, um zu sagen, oh, eine Gas- und Ölheizung, die ich im Jahre 22, 23 kaufe, die passt nicht zu den Klimazielen. Das ist ja ein Widerspruch. Und nun kann man sagen, ja, das ist ein Widerspruch, habt ihr Pech gehabt, wir leben mit Widersprüchen. Oder man kann versuchen, diesen Widerspruch aufzulösen. Wenn man eine Regierung haben will, die die Widersprüche nicht auflöst, dann sollte man sich überlegen, was man eigentlich von Politik erwartet. Das ist der Hintergrund, der ernste Hintergrund, warum wir mit diesem zugegebenermaßen großen Druck, mit diesem großen Engagement jetzt vorangehen, weil ich es persönlich nicht, ich will das mal so formulieren, mit meinem Amtseid vereinbaren kann, Probleme nicht zu lösen. Und dass das unangenehm ist, das ist zuzugeben. Aber zu sagen, wir wollen 2045 klimaneutral werden, Leute, baut mal noch ein paar Gasheizungen ein, ist einfach nicht möglich. Das ist eine Lüge.
Der Appell des Bundeswirtschaftsministers. Robert Habeck, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Und das Interview haben wir aufgezeichnet. Zwei Männer, die vieles gemein haben. Die Idee einer neuen Weltordnung, das Streben nach mehr geopolitischer Macht und das Feindbild in Washington. Doch wirtschaftlich haben sich die Gewichte zwischen den beiden verschoben. Wladimir Putin hat sein Land in eine riskante Abhängigkeit von Xi Jinping geführt. Ohne Chinas Geld kann Putin seinen Krieg gegen die Ukraine kaum weiter finanzieren. Und so schwingt sich der große chinesische Bruder auch zum großen Vermittler auf in diesem Krieg. Doch die großen Zweifel, dass Xi als Partner Russlands hier wirklich etwas erreichen kann oder will, die wurden bei dem großen Gipfel von Moskau auch nicht ausgeräumt. Demian von Osten.
Es sind die großen diplomatischen Ehren im Kreml. Russland und China vereinbaren mehr Zusammenarbeit. Präsident Putin verspricht, China Öl und Gas zu liefern und stellt dafür eine neue Pipeline in Aussicht. Zahlungen sollen öfter in Rubel und Yuan erfolgen. Gefallen findet Putin an Chinas sogenannter Friedensinitiative zur Ukraine. Ein sehr allgemein gehaltenes Papier. Viele Punkte, die China in seinem Friedensplan vorgestellt hat, klingen ähnlich wie der russische Ansatz. Sie können als Grundlage genutzt werden für eine friedliche Beilegung des Konflikts, wenn der Westen und Kiew dazu bereit sind. Putin wirft dann Großbritannien die Lieferung von Munition mit abgereichertem Uran an die Ukraine vor und droht mit einer Reaktion Russlands. Xi Jinping geht darauf nicht ein. Er betont, die Kooperation sei gut für die Menschheit. Wie der Krieg beendet werden kann, das sagt Xi nicht konkret. Wir stehen immer für Frieden und für Dialog. Wir wollen immer auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Vereinbart wird mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit, neben dem Energiebereich bei Finanzen, Maschinenbau und Transportwesen. Vor allem da, wo westliche Firmen den russischen Markt verlassen haben. Wie bei Autos. Volkswagen, Renault, Mercedes, sie alle sind in Russland nicht mehr aktiv. Chinesische Konzerne ersetzen sie. Von 14 in Russland vertretenen Automarken sind 11 chinesisch. Es wird für den Westen in der Zukunft sehr schwierig sein, diese Abhängigkeit zu brechen und Marktanteile zurückzugewinnen, wenn das nötig werden würde. Und generell ist eine strategische Union zweier Atommächte eine sehr ernste Angelegenheit. Denn auch militärisch nimmt die Kooperation zu. Russland und China führten in den vergangenen Monaten mehrfach gemeinsame Militärmanöver durch. China würde diese militärische Kooperation gerne ausbauen, auch wenn man betont, keine Waffen an Russland zu liefern. Anstoßen heute auf intensivere Beziehungen der beiden Staaten. Doch es wird klar, dass vor allem Russland auf die wirtschaftliche Kooperation angewiesen ist. Putin begibt sich hier in eine tiefe Abhängigkeit.
Zwei ungleiche, mächtige Männer, die näher zusammenrücken. Dazu hat unser ehemaliger China-Korrespondent Stefan Niemann folgende Meinung.
Mich schreckt er nicht, dieser Schulterschluss zweier rücksichtsloser Regime, die ihren eigenen Völkern universelle Menschen- und Freiheitsrechte verweigern. Kriegstreiber Putin und Alleinherrscher Xi, fraglos eine unheilige Allianz. Kein Wunder, dass von Washington bis Berlin die Alarmglocken schrillen. Doch für Panik gibt es aus meiner Sicht keinen Anlass. Gewiss, dass Chinas mächtiger Staatschef in Moskau dem Mann die Ehre gibt, gegen den der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen erlassen hat, das ist schon ein starkes Stück. Und auch wenn Xi betont, Peking nehme eine unparteiische Position im Ukraine-Konflikt ein, wie ein selbstloser Friedensstifter wirkte der Chinese heute nicht. An eine echte Freundschaft zwischen Xi und Putin mag ich aber auch nicht glauben, bestenfalls an ein Zweckbündnis. Denn bei genauer Betrachtung treten da zwei ziemlich ungleiche Freunde auf, denen außenpolitisch die Optionen ausgehen. Die Chinesen sehen ihren Aufstieg zur globalen Führungsmacht unfair blockiert durch die USA, uns Europäer und misstrauische Nachbarn wie Japan oder Indien. Und Russland hat sich durch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine selbst isoliert, leidet unter den Wirtschaftssanktionen, braucht dringend neue Absatzmärkte. Das passt gerade zusammen. Nur in der Not geboren ist diese Partnerschaft dennoch nicht. Denn Putin und Xi verbindet auch die Sehnsucht nach imperialer Größe. Als moderner Zar sieht sich der Russe, als Chinas roter Kaiser gefällt sich sein Gast. Zwei Autokraten also, die aus meiner Sicht auf der falschen Seite der Geschichte stehen. Nur gemeinsam können alle freiheitsliebenden Völker ihnen friedlich Paroli bieten. Das ist für mich die eigentliche Botschaft, die von diesem Treffen ausgeht.
Die Meinung von Stefan Niemann und jetzt Nachrichten von Judith.
Und die beginnen mit einem deutschen Regierungsbesuch in Asien. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger ist in Taiwan mit ihrem Amtskollegen Wu zusammengetroffen. Es ist der erste Besuch eines deutschen Regierungsmitglieds seit 26 Jahren. Stark-Watzinger betonte, Ziel der zweitägigen Reise sei ein fachlicher Austausch. Deutschland und Taiwan unterzeichneten eine Vereinbarung zur wissenschaftlichen und technologischen Zusammenarbeit. Scharfe Kritik an der Reise gab es aus China. Ein Sprecher des Außenministeriums bezeichnete den Besuch als ungeheuerlichen Akt. Der Europäische Gerichtshof hat für Käufer von Dieselautos die Hürden für Schadensersatzklagen gesenkt. Damit könnten Autohersteller auch dann haften, wenn sie fahrlässig gehandelt haben. Bisher hatten Kläger am Bundesgerichtshof nur Aussichten auf Erfolg, wenn sie vom Autohersteller bewusst auf sittenwidrige Weise getäuscht worden waren.
Auch Michael Schrenk hat ein Dieselauto, bei dem die Abgasreinigung bei bestimmten Temperaturen reduziert wird.
Ich habe das Auto gekauft im Jahr 2012 in der sicheren Erwartung, dass das ein zukunftssicheres, sauberes Fahrzeug ist.
Wegen der Abschalteinrichtung, die die Abgasreinigung reduziert, hat er Mercedes auf Schadensersatz verklagt. Das Verfahren läuft noch. Genauso wie die Klagen zehntausender Dieselkäufer gegen verschiedene Hersteller. Anders als im ursprünglichen VW-Betrugsfall waren ihre Klagen bisher daran gescheitert, dass den Autobauern keine vorsätzliche Sittenwidrigkeit nachgewiesen werden konnte. Doch der EuGH senkte heute die Hürden für die Haftung. Käufer haben Anspruch auf Ersatz des Schadens, der ihnen durch eine unzulässige Abschalteinrichtung entstanden ist. Dieses Urteil muss nun auch der Bundesgerichtshof beachten. Anfang Mai soll über die Folgen des EuGH-Urteils für deutsche Schadensersatzklagen verhandelt werden. Danach sollte auch Michael Schrenk wissen, wie es um seine Chancen auf Schadensersatz steht. Derweil hat er sich schon umgestellt.
Ich fahre jetzt mal mit der Bahn, weil ich ja weiß, was da hinten rauskommt.
Den Diesel lässt er deshalb meist stehen, aber an seiner Klage hält er fest.
Im Streit über das Aus für Pkw mit Verbrennungsmotor hat die EU-Kommission dem Bundesverkehrsministerium einen Lösungsvorschlag gemacht. Er liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Demnach könnten auch nach 2035 noch Neuwagen zugelassen werden, die ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden können. Das sind synthetische Kraftstoffe, deren Herstellung zwar klimaneutral, aber wenig effizient ist. Nach dem EU-Vorschlag muss sich der Motor automatisch abschalten, wenn er doch mit Benzin oder Diesel betankt werden sollte. Nach der Notübernahme der angeschlagenen Credit Suisse durch die Schweizer Großbank UBS hat sich die Lage an den Finanzmärkten weiter beruhigt. Bankenwerte erholten sich und Europas Börsen schlossen im Plus. Ausgestanden sind die Sorgen vor einer neuen Bankenkrise aber nicht. Mehr dazu von Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse.
Finanzprofis sind in Sorge, wie Umfragen des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung ZEW zeigen. Der dabei ermittelte ZEW-Konjunkturindex ist nach monatelangem Anstieg kräftig eingebrochen. Die Finanzexperten befürchten vor allem die zunehmenden Risiken im Zusammenhang mit gestiegenen Zinsen und Schuldenbergen. Die Niedrigzinsphase haben viele zum Schuldenmachen genutzt. Seit Ende 2019, also vor Ausbruch von Corona, ist die Summe der Unternehmenskredite um 19% gewachsen, die der Privatkredite um 16%. Positiv ist, dass die Deutschen recht gute Schuldner sind. Der Anteil sogenannter ausfallgefährdeter oder fauler Kredite sank zuletzt sogar leicht unter 1%. Mittelfristig prognostizieren Finanzexperten allerdings eine Zunahme fauler Kredite und das weltweit.
Pippi und ihr Papa. Ein unschlagbares Team, das Generationen von jungen Leserinnen und Filmguckern in den Bann gezogen hat. Das stärkste Mädchen der Welt. Und der furchtlose Seeräuber, der es in fernen Gefilden zum König gebracht hat. Den hatte die Autorin Astrid Lindgren im Original mit dem N-Wort bezeichnet. Jene Bezeichnung für schwarze Menschen, die nichts anderes ist als rassistisch. Deshalb ließ der Verlag das umschreiben. 2009 wurde aus Ephraim Langstrumpf der Südseekönig. Und wie bei Pippi stehen Verleger bei vielen anderen Büchern auch vor der Frage, ob es zulässig sei, Literatur in ihrer Ursprungsfassung zu ändern. Was zählt mehr? Der Respekt vor dem Kunstwerk oder der Respekt vor denen, die sich durch diskriminierende Begriffe vor den Kopf gestoßen fühlen? Wie zum Beispiel eine Lehrerin aus Ulm, die sich das nicht länger gefallen lassen wollte, bei einem Buch das bei ihr auf dem Lehrplan steht. Tim Diekmann und Astrid Maisoli.
Es ist Wolfgang Köppens wohl bedeutendstes Werk. Tauben im Gras. Ein Roman. Von Kritikern gefeierte Weltliteratur. Ein unantastbarer Klassiker der Nachkriegszeit. 72 Jahre nach der Veröffentlichung findet sich der Roman in den Händen tausender Schüler und Lehrer wieder und im Mittelpunkt einer Rassismusdebatte.
Seite für Seite für Seite stand dann da das N-Wort. Und es war einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich bin auch sofort in Tränen ausgebrochen, weil ich wusste, ich kann mich nicht mit dieser Situation konfrontieren.
Fast 100 Mal kommt das Wort vor. Zu viel für die Deutschlehrerin.
Das Aussprechen des N-Wortes, das ist Gewalt am Menschen. Und wenn man dieses Wort verwendet, dann tut sich sofort ein riesiger Graben auf zwischen schwarzen Personen und der Mehrheitsgesellschaft.
Der Roman verletze ihre Menschenwürde, sagt Blunt. Ihn einfach aus der Hand legen kann sie nicht. Tauben im Gras ist an Baden-Württembergs beruflichen Gymnasien Pflichtlektüre fürs Abitur. Das zuständige Kultusministerium verteidigt die Auswahl.
Natürlich ist die Sprache drastisch und im Grunde rassistisch aus der damaligen Zeit. Ich meine, Köppen ist sozusagen überhaupt kein Rassist. Er hat ja versucht, genau diesen Mechanismus deutlich zu machen.
Die Sprache im Roman und ihr historischer Bezug werde explizit im Unterricht eingeordnet, so die Landesministerin. Das aber reiche nicht aus, sagen Kritiker.
Wir müssen deutlich machen, dass wir eben Menschen vor rassistischer Erfahrung schützen müssen. Und da ist es eben ganz wichtig, diejenigen zu hören, die von Rassismus negativ betroffen sind, um deutlich zu machen, deren Perspektive muss eingenommen werden und nicht die Perspektive der Mehrheitsgesellschaft, die oftmals keinen Schimmer hat, wie Rassismus funktioniert und wirksam ist.
Droht klassischen Werken also nun die Sprachzensur? Der Chef des Surkamp-Verlags, der unter anderem auch die Köppen-Werke verlegt, warnt genau davor.
Einfache Lösungen in dieser Angelegenheit, da bin ich überzeugt von, sind immer das Falsche. Es wird nicht dadurch gelöst, dass man Bücher verbannt. Im Gegenteil, ich denke, dass es primäre Aufgabe ist im Zuge der Bildung, dass die Ausbildenden und im Zweifel die Bildungspolitik sich darüber klar wird, in welcher Form sie Dinge vermitteln will und was sie dazu braucht.
Jasmin Blunt in Ulm fordert kein Verbot. Sie selbst will sich die Lektüre aber nicht antun. Die verbeamtete Lehrerin will sich beurlauben lassen.
Ich habe da keinen Verhandlungsspielraum. Und ich habe das Gefühl, man möchte mich auch nicht anhören. Und für so eine Institution kann ich dann auch nicht arbeiten.
Ein Angebot des Kultusministeriums, den Abiturkurs zu wechseln und den Roman nicht zu lesen, hat sie abgelehnt.
Und der Herr Dr. Siegfried Wolf.
Das hier ist nicht nur das Ergebnis des täglichen Waschgangs einer Großfamilie, nachdem mal wieder kein Socken zum anderen passt und der passende Strumpf auf wunderliche Weise verschwunden ist. Hier ist das Verschiedensein der Socken gewollt. An jedem 21. März des Jahres folgen viele Menschen auf der ganzen Welt der Sockenaufforderung im Internet und tragen ein ungleiches Paar. Um die menschliche Einzigartigkeit zu feiern, vor allem aber jene Menschen zu feiern, die ein Chromosom 21 mehr haben als die üblichen zwei, Menschen mit Trisomie 21. Zum heutigen Welt-Down-Syndrom-Tag war Barbara Lindahl mittendrin im Saarland, in Dillingen und in Saarlouis und zeigt uns Eindrücke aus dem Leben einer ganz normalen Frau, die eben nur etwas anders ist als andere.
Anna tanzt durchs Leben.
Ich bin die Anna Gitzinger, bin 38 Jahre alt und ich gehe gerne jeden Mittwoch tanzen.
In ihrer Tanzgruppe trainiert sie verschiedene Stilrichtungen. Hip-Hop gehört genauso dazu wie Standard. Alle ihre Mittänzer leben mit einer Beeinträchtigung. Doch anders sind eigentlich alle Menschen, findet Anna.
Es gibt Menschen, die auch Down-Syndrom haben. Und es gibt auch noch verschiedene Krankheiten. Zum Beispiel Anfälle zum Beispiel oder Schlaganfälle oder herzkrank, so Sachen oder zuckerkrank. Weil ich habe ja nur den Down-Syndrom.
Anna nimmt uns mit in ihre Welt. Ihr Alltag spielt sich größtenteils in einem Umkreis von nur wenigen Kilometern ab, im saarländischen Dillingen. Ihren Wochenablauf mag sie gerne strukturiert.
Wir gehen montags immer einkaufen. Am Dienstag machen wir immer unser Zimmer sauber. Mittwoch gehen wir immer tanzen. Ansonsten bin ich immer in mein Zimmer.
Apartment House heißt diese Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt, nicht Wohnheim. Das ist Anna ganz wichtig. Seit 10 Jahren wohnt sie hier. Unabhängiger und selbstständiger leben, das war immer ihr Ziel. Unterstützung bekam sie dabei auch von ihrer Familie. Neben dem Tanzen hat die Saarländerin noch eine weitere große Leidenschaft.
Bayern München ist mein Lieblingsfan.
Was gefällt Ihnen an denen so gut?
Manuel Neuer.
Einmal Fan, immer Fan. Trotz Verletzung hält sie auch in schwierigen Zeiten zu ihrem Lieblingsspieler. Auch Freund Sascha ist eine feste Konstante in ihrem Leben. Seit 16 Jahren sind die beiden ein Paar.
Manchmal ist er dickköppig.
Hallo, passt auf.
Wie ist denn Ihr Freund?
Charmant. Hast du eine...
Anna hat früher eine Förderschule besucht. Seit ihrem Abschluss arbeitet sie in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Berufsbildung, Verteilerküche, Industriemontage, sie kennt viele Abteilungen.
Wir schaffen von 7:45 bis 3:30. Das sind Glasrohre und wird alles geprüft. Und ich sage, hier ist alle grün an.
Sie fühlt sich wohl hier, kennt aber auch die Schattenseiten. Nur durchschnittlich 209 Euro im Monat verdienen Werkstattmitarbeitende. Der Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt war aber zu schwer.
Das hier ist leicht. Ich werde aber nur schnell müde.
Nach einem anstrengenden Arbeitstag wird Anna erst bei ihrem Tanztraining wieder so richtig fit. Motiviert ist sie, denn bald stehen auch wieder Auftritte bei Feiern und Festivals im Umkreis an.
So, das war vom Move & Dance für heute. Tschüss und auf Wiedersehen.
Bei uns noch nicht tschüss und auf Wiedersehen, erst Wetter mit Sven.
Ja, Karin, dann will ich direkt durchstarten. Morgen ist Weltwassertag. Insofern schauen wir natürlich auch noch mal auf das Thema Wasser, das Thema Niederschläge. Die nächsten Tage werden bei uns ganz schön wechselhaft. Insofern freuen sich die Böden, dass da noch ein bisschen was hinterherkommt. Ich will das mal zeigen. Das ist die Aufsummation bis in die Nacht zum Sonntag. Man sieht, wenn man sich hier Deutschland anguckt, vor allen Dingen nach Norden einiges, 25 bis 50 Liter auf den Quadratmeter. Ich will aber kurz noch mal in die Trockenregionen schauen, im südlichen Frankreich. Da geht es seit Wochen sehr trocken zu im nördlichen Italien. Das ist die Kornkammer Italiens. Auch dort fehlt es an Regen. Und deswegen gucken wir noch mal in Richtung Gardasee, auch was den Pegel angeht. Und viele werden vielleicht noch in Erinnerung haben, natürlich die große Trockenheit im letzten Jahr. Das ist hier die gelbe Kurve. Der Pegel des Gardasees 2022. Hier sind die 4 Jahre davor abgebildet. Und jetzt gucken Sie mal, in der Phase, wo normalerweise die große Winternässe herrscht, also jetzt, da ist es derzeit wirklich sehr trocken. Pegel bei 40 Zentimetern. Übrigens schnell noch, keine Angst haben. Der Gardasee hat jetzt nicht nur 40 Zentimeter, das ist die Referenzhöhe. Der See im Mittel ist 133 Meter tief, tiefste Stelle 346. Aber es fehlt eben sehr viel Wasser. Und das hängt natürlich auch dann alles wieder mit dem Thema Klimawandel zusammen. Jetzt wieder jüngst zusammengefasst im IPCC-Synthesebericht. Wir gucken auf den Wetterablauf. Sie haben gerade die Wolken rausziehen sehen. Das ist die Warmfront. Morgen dann vor allen Dingen im Süden und auch noch zeitweilig in Sachsen. Relativ freundliches Wetter. Dann kommt die Kaltfront hinterher. Können Sie sehen, da geht es wieder dann zu mit dem Gewölk. Neuer Regen kommt und die Temperaturen in den Frühstunden im Süden bei aufgelockerter Bewölkung 1 bis 6, sonst 7 bis 10 Grad. Und morgen Nachmittag haben wir dann mal richtiges Frühlingswetter im Süden und Teilen des Ostens der Republik 15 bis 20, sonst 9 bis 14. Grad und die nächsten Tage, die kann man so zusammenfassen, wechselhaftes Wachstumswetter im Süden, noch nahe 20 Grad kam.
Und dafür vielen Dank, Sven. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier spricht jetzt Sandra Maischberger mit ihren Gästen über das, was die Welt diese Woche bewegt. Und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin.